Willkommen zur 8. Folge von Tacheles und Hörtchen. Heute mit Birgit Horne-Wendland. Und einen schönen guten Tag, Birgit.
Ja, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf bei eurer 8. Folge schon.
Unglaublich.
Sehr schön.
Wir sind auch beeindruckt ein bisschen. Und wir, das bin ich, Romy Segler und
Marion Ohnesorg. Hallo.
Ja, selbst in der 8. Folge hätte ich das jetzt beinahe irgendwie vergessen. Aber langsam wisst ihr jeder,
ich glaube, sie kennen uns inzwischen auch, alle, die jetzt hier zuhören.
Unsere Stammhörerschaft. Birgit, jetzt müssen wir dazu sagen, sonst haben wir immer allen Frauen, die wir eingeladen haben, denen haben wir vorher Fragen geschickt, damit die wissen, was die auf sie zukommt. Viele waren aufgeregt, haben gesagt, ich würde es gerne wenigstens vorher wissen. Du wolltest das nicht wissen.
Genau.
Warum?
Ich liebe Spontanität.
Gut.
War schon zu kurz eben gerade, ne?
Nee, nicht zu kurz, aber im Vergleich zu mir, die immer so gerne so rumdreht manchmal um Wörter, finde ich das großartig. Ich finde es sehr angenehm.
Tacheles und Hörtchen, ein Podcast mit Frauen aus Oberhasle.
Ich fange mit der ersten Frage an. Wenn du heute auf deinen beruflichen Weg zurückschaust, gab es einen Moment oder eine Erfahrung, die früh beeinflusst hat, wohin du beruflich willst?
Natürlich ist die familiäre Beeinflussung etwas, was mich geprägt hat. Also ich bin Garten- und Landschaftsplanerin und das war mein Vater auch und der hat es geprägt. Und dann habe ich halt eine Berufsausbildung gemacht, habe studiert, war dann in der Projektierung, habe mich selbstständig gemacht und bin dann im Bau geblieben und das sozusagen im weitesten Sinn bis heute. Also die Prägung war das Elternhaus in dem Zusammenhang. Aber dass ich mich immer weiterentwickelt habe, das hat sicherlich auch damit etwas zu tun, dass ich ein Berufsbild habe, was sehr männerdominiert ist, immer noch. Also Frau, Bauleiter auf dem Bau und so weiter. Das war etwas, was ich total spannend fand. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, mich in meiner ganzen beruflichen Karriere immer so ein bisschen begleitet. Eine Herausforderung zu suchen, etwas zu machen, was andere nicht so machen. Und ja, das ist bis heute so geblieben.
Du leitest heute ein Haus, ich habe das versucht, möglichst zu umschreiben. Du leitest heute ein Haus, das kreatives und mobiles Arbeiten ermöglicht. Aber irgendjemand kennt vielleicht überraschenderweise nicht das Kreativwerk. Wie würdest du es jemand erklären?
Also, ich bin sehr froh, dass wir heute hier sitzen in unserem Kreativwerk in dem denkmalgerecht sanierten ehemaligen Alexander S. Puschkin-Gymnasium, welches auch in diesem Jahr 100 Jahre alt wird. Und im Jahr 2022 wurde es fertiggestellt als Ort, um modernes Arbeiten mit Historie zu verbinden und einem alten, denkmalgeschützten Gebäude wieder ein neues Leben einzuhauchen. Und es liegt sehr zentral in unserem wundervollen Brandenburg, Oberhavel. In der Vorstadt haben wir Berlin oder als Vorstadt. Und von der Sache her ist das ein zentraler Punkt, wo man sehr innovativ sein kann, weil dieses Gebäude geprägt ist von Jahrzehnten von Wissen, von Menschen, von Schülern. Das ist ja immer noch in den Räumen, das ist ja noch in den Mauern drin. Und wenn man hier länger ist, dann kommt das wieder zurück. Und deswegen ist das etwas, was für unsere Region einzigartig ist. Und wir haben das sehr modern ausgestattet. Und jeder, der hier drin war, es gab, ich glaube, nur einer, der gesagt hat, oh nee, das gefällt mir hier nicht so. Ansonsten sind alle sehr begeistert, weil genau das ist es, Nachhaltigkeit in Nutzungen sozusagen zu implementieren, alte Gebäude, neues Leben einzuhauchen. Dann haben wir hier wundervolle Rahmenbedingungen. Wir haben ja noch das Stadtbad auf der anderen Seite. Also die weichen Standortfaktoren sind auch hervorragend. Also das ist der Werbeblock für dieses wundervolle Kreativwerk, was mit viel Fördergeld sozusagen umgesetzt worden ist. Und ansonsten sind wir sehr froh, dass wir wirklich viele Gäste haben. Wir haben auch Mietende und wir haben so tolle Frauen wie euch, die hierher kommen und unser Podcast-Studio nutzen.
Vielleicht sollten wir das ganz kurz wenigstens mal erwähnen, weil wir tatsächlich öfter mal gefragt werden, wie das eigentlich so funktioniert, wie man so ein Büro mieten oder dieses Studio auch mieten kann.
Es gibt eine gut sortierte, strukturierte Website mit Makerspaces, also ein Wort für Werkstätten. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, darunter das Podcast-Studio und dann eine Möglichkeit, da einen Termin zu reservieren. Und das Erfreuliche ist einerseits, dass das für kleines Geld möglich ist. Es kostet etwas, doch glaube ich richtig so, aber das kann man sich gut leisten. Und das Zweite ist, dass hier wirklich hochwertige Technik ist, die das ganz einfach nur möglich macht, was wir zu Hause nicht in der Form machen könnten. Und das ist eine gute Sache.
Also genau, und dann haben wir auch noch die technische Unterstützung, wenn jemand Hilfe braucht. Unser Heiko ist da immer totaler Ansprechpartner. Das ist uns auch wichtig, ne? Dass wir hier, ich sag jetzt mal so, freundlich sind. Wir haben ja eine bestimmte Philosophie mit diesem Haus verbunden. Wir sprechen jeden mit du an. Wir sind aber sehr wertschätzend den anderen. Wir sind wirklich serviceorientiert. Wir kochen den Kaffee, wir bringen auch einen Schluck Wasser und das kann auch jeder selber machen. Aber das gehört dazu, dass man sich auch innerhalb dieses Hauses, wir haben ja die ganzen ehemaligen Klassenzimmer umgebaut in Büroräume. Und die hier mieten, die finden das auch toll. Es gibt hier einen Kaffee Connect, dann wird sich getroffen, dann wird sich ausgetauscht. Das soll es sein. Und das machen wir auch. Und da freuen wir uns über jeden, der uns einfach mal besucht. Und jeder kann dieses Haus besuchen. Jeden Tag von 8 bis 18 Uhr kann er reinkommen und gucken, was wir hier machen. Wir haben Ausstellungen drin, wie gesagt, die Labs, die wir haben. Wir haben unten noch VR-Raum. Wir haben hier auch den MINT-Bereich drin, wo eben Schülerinnen und Schüler hier an die MINT-Fächer rangeführt werden über so ein Förderprojekt. Das ist auch schön. Also wir haben eine gute Ausstattung und es ist einfach, und vor allen Dingen, was wir auch machen, wir haben ja hier, in diesem Haus haben ja ganz viele ihr Abitur gemacht. Und wir bieten immer an, wenn jetzt Klassentreffen sind, dass die dann hier auch sich nochmal umschauen können. Der älteste Jahrgang, den wir hier hatten, das war der Abiturjahrgang 1954. Hm. Und das muss ich ehrlich sagen, das ist dann schon sehr beeindruckend. Und die sind richtig, also alle, die sagen, das ist so toll, das, was aus dieser Schule wieder geworden ist. Und das bieten wir an und das ist auch unser Service, weil es wichtig ist, dass man nämlich diese Multiplikatoren hat, die sagen, hier, wenn wir mal Geld in die Hand nehmen, Steuergeld in die Hand nehmen, das ist nämlich alles unser Geld, was daraus gemacht wird. Und deswegen ist uns das so wichtig und das zeigen wir nach außen und da freuen wir uns. Und ich freue mich jeden Tag, dass ich jeden Tag in die Schule gehen kann. Also nach wie vor auch mit 59. Macht Spaß.
Geht mir auch so mit 48.
Siehste?
Aber ich habe mich tatsächlich gefragt, wie bist du eigentlich an diese Aufgabe gekommen? War das ein Plan oder hat sich das eher Schritt für Schritt entwickelt, hier die Leitung zu übernehmen?
Das war so eine komplexe Geschichte, die, ich sag mal, mit einer Ausschreibung begann. Ich habe mich dann beworben um die Geschäftsführerstelle hier und dann durfte ich dieses Konzept mitentwickeln oder auch, ich weiß, die erste Idee, weiß ich heute immer noch, war ich beim Friseur und habe drüber nachgedacht, wie kann man diesem Haus auch wieder etwas einhauchen. Und genau, und dann hat sich das so entwickelt. Dann habe ich dieses Kreativwerk hier sozusagen fördermäßig mit anderen auch noch zusammen, nicht ich alleine. Und dann parallel war auch noch, was machen wir mit der Fläche? Dann ging es auch um das Stadtbad. Das wurde ja parallel mitentwickelt. Genau, und so ist das entstanden. Und jetzt darf ich das Kreativwerk hier vertreten und auch noch eine andere Gesellschaft, die auch noch Vermietung macht, der Gewerbehof Nord bei uns. Genau, und so bin ich halt in diesem kommunalen Verbund verankert.
Okay. Was begeistert dich denn persönlich an dieser Arbeit am meisten? Also eigentlich hast du die Frage schon beantwortet an verschiedenen Punkten, aber wenn du es nochmal zusammenfassen müsstest.
Also außer, dass ich jeden Tag sehr gerne jetzt wieder in die Schule gehe, finde ich, und das war glaube ich ganz zum Anfang schon mal, ich mag Aufgaben, wo man etwas gestalten kann. Also ich muss ja immer sagen, ich darf sehr dankbar sein neben der vielen Arbeit, aber man hat mir hier als Stadt das Vertrauen geschenkt, etwas umzusetzen. Das ist dieses Haus und das war auch das Stadtbad. Und das ist sehr wertschätzend. Und da bin ich auch stolz drauf, dass ich das machen durfte. Und ich finde das auch so schön, dass wir auch so eine große Dankbarkeit auch beim Stadtbad von den Nutzern haben. Und ich fand zum Beispiel neben Blumensträußen einen Satz des Bürgermeisters sehr schön. Wenn jemand sagt, die Stadt Henningsdorf dankt dir. Das ist schon toll. Und diese Herausforderung, also das liebe ich, das mache ich gerne, da bin ich auch sehr klar in bestimmten Sachen und da habe ich ein gutes Team und da freue ich mich jeden Tag. Manchmal nicht so, aber meistens.
Wenn du an deine ersten beruflichen Jahre denkst, wie war es damals für dich als Frau? Hast du auch schon angedeutet, in den Bereichen, in denen du gearbeitet hast?
Naja, also ist ja schon eine Weile her, als ich meine beruflichen Sachen anfing. Und damals waren die Umstände wirklich so, dass ich auf dem Bau gearbeitet habe und zum Beispiel, ich war die einzige weibliche Auszubildende, da gab es keine Toiletten. Hm. Nur mal so. Ne? Also kann sich ja jetzt jeder mal überlegen, wie man damit umgeht. Nämlich den ganzen Tag ganz, ganz wenig zu trinken zum Beispiel. Gut, das war jetzt nun mal so sehr praktisch. Aber Manchmal bin ich selber erstaunt, wie man so eine berufliche Laufbahn so hinter sich gebracht hat. Dann eben auch, auch das Verbindende nachher mit meinen Kindern. Ne, ich war dann auch damals schon mit 30 Geschäftsführerin und meine Kinder waren noch klein. Also ich hatte schon immer gute Herausforderungen, das irgendwie auch immer alles organisatorisch auf die Reihe zu bekommen. Ja, also im Endeffekt würde ich sagen, spannende Zeit. Ich habe das irgendwie hinbekommen und ich weiß manchmal gar nicht mehr wie.
Ja, kann ich gut verstehen. Ich habe mit 2 Kindern studiert, mit 3 Kindern und frage mich auch im Nachgang immer, wie ich das alles gleichzeitig gemacht habe. Aber irgendwie ging es dann doch. Und gab es Situationen bei dir, wo du gemerkt hast, dass du dich in deinem Beruf damals als Gartenlandschaftsarchitektin, ne?
Ja, Architektin, also Ingenieur, genau.
Wo du dich ganz besonders behaupten musstest.
Also ich glaube, das hatte ich vorhin schon angedeutet, das ist das, dass du, wenn du gerade, also in meinem Büro, was ich gegründet habe, 1992, da ging es halt darum, dass man eben alle Phasen des Baus absolviert. Also nicht nur planen, sondern auch umsetzen. Das bedeutete also, dass du Bauleiter bist. Und genau das ist die Herausforderung. Und dieses auf, wir sagen heute immer, wir müssen auf Augenhöhe sein und so. Aber du musst auch die Sprache sprechen. Und das würde ich sagen, kann ich auf dem Bau.
Ja.
Und genau ohne, also ne, wenn ich sag immer noch eins, wo es nochmal sehr deutlich geworden ist. Und wir haben ja hier dieses Gebäude und auch drüben das Stadtbad während der Pandemie gebaut. Es waren ja viele zu Hause, aber diejenigen, die auf dem Bau waren, die konnten von zu Hause nicht über Homeoffice das sozusagen umsetzen. Und da muss ich immer noch sagen, Hut ab zu all dem, wie wir das hier gewuppt haben, wie wir das gemacht haben. Also das war, glaube ich, eine der interessantesten Herausforderungen, das zu organisieren und alles so. Das finde ich nach wie vor, wenn ich heutzutage meine eigenen Protokolle oder Aufzeichnungen oder was ich auch immer schreiben musste, lese, dann denke ich manchmal, meine Güte, wie haben wir das hier einfach, wir haben uns gegenseitig motiviert, wir haben durchgehalten, wir haben nicht abgebrochen. Also so aus jüngster Vergangenheit heraus, das war schon sehr spannend. Aber das haben wir heute alles wieder vergessen, ist schon so lange her.
Ist erstaunlich, ne? Dass wir das wirklich, also ich würde ja immer eher sagen, wir haben es alle geflissentlich verdrängt, weil es, glaube ich, für viele sehr unangenehme, zum Teil zwischenmenschliche Situationen gab, die man sich im Nachgang gar nicht so wirklich stellen möchte. Gab es eine Entscheidung in deinem Berufsleben, die sich im Nachhinein als echte Wendepunkt herausgestellt hat?
Im Nachhinein als Wendepunkt. Also ich sag jetzt mal, für mich, neben bestimmten Sachen, die ich auch in meiner beruflichen Laufbahn auch in meiner Verantwortung tragen musste, bis hin zu einer anonymen Anzeige, was mein ganzes Leben sozusagen nochmal veränderte, mit allen Konsequenzen, die damit verbunden sind. Also ich bin nicht verurteilt oder sowas, sondern einfach nur, dass jemand, und das ist etwas, was ich zum Beispiel überhaupt mitgenommen habe, wenn es jemanden gibt, der sich ungerecht behandelt fühlt und das wird nicht abgestellt, dann gibt es halt Wege und Möglichkeiten, dass der seinem Frust Ausdruck verleiht und dass da Menschen unter die Räder kommen dabei oder sozusagen, das gibt es. Und ich muss ehrlich sagen, mit dieser Erfahrung, die ich da machen musste, geht man auch gestärkt weiter und dann hat man ein großes Verständnis für, warum handelt jemand? Warum ist er gerade betroffen und was sind die Auswirkungen? Und das ist etwas, was mich in meinem Leben schon ziemlich geprägt hat. Und bin ich sehr froh, dass ich da wieder bin, wo ich jetzt bin.
Ehrlicherweise würden jetzt ganz viele Nachfragen
genau
kommen, aber ich finde, das ist tatsächlich wahrscheinlich einfach gar nicht passend, weil es sehr privat ist.
Aber es geht ja darum, du hast ja gefragt, was ist so in so einem Leben? Und ich sag mal, ich bin jetzt 59. Das muss ich mir auch immer selber nochmal sagen. Und genau das ist es aber. Natürlich sind das Themen, wo man nicht drüber gerne spricht. Und es gibt auch wenige, die das noch wissen. Es ist aber etwas, was mich in meiner Persönlichkeit, und ich merke das gerade, wenn ich darüber spreche, ist es etwas, was einen immer ein bisschen aufwühlt. Obwohl man nicht, also es hat einen persönlichen Bruch in einer Situation gegeben, wo ich 2 Möglichkeiten hatte. Entweder ich hole mich da selber wieder raus, auch mit der Unterstützung von anderen, ne? Oder ich ziehe weg.
Ja.
Und ich bin aber noch da. Und ich bin wieder in meiner Verantwortung, also ich bin in einer Verantwortung, war immer selbstständig parallel. Ich bin immer eine Frau mit 2 parallelen Sachen. gerade beruflich. Ne? Meine Selbstständigkeit war mir immer sehr, sehr wichtig und ist sie nach wie vor. Unabhängig davon, von den beruflichen Verpflichtungen, die ich eben habe. Das habe ich dann abgegeben und so weiter. Das sind ja alles Sachen, die klärt man dann irgendwann im Leben. Aber das will ich damit sagen, es gibt ein Hoch und ein Ab und das ist Leben. Und du kannst im Nachgang bestimmte Entscheidungen nicht ändern. Und ich habe meinen Töchtern auch immer erklärt, wichtig im Leben ist, steh zu deinen Entscheidungen. Das ist mein Grundprinzip. Ja? Und das ist so reflektierend etwas, wo ich denke, das hat mich in meinem Leben ziemlich beeinflusst auch. So in dem letzten Drittel rückwärts gewandt sozusagen.
Wenn ich dir zuhöre, ich ahne, dass es ganz vielen Frauen so geht, dass die so eine Schlüsselsituation für sich auch definieren könnten, wo genau das passiert ist, dass sie zwei Möglichkeiten hatten, in verschiedene Richtungen zu gehen. Und mit der Entscheidung, die man damals trifft, muss man auch den Rest seines Lebens dann umgehen. Und das heißt nicht, dass es gut oder schlecht ist, aber man muss dann seinen Frieden mit seinen eigenen Entscheidungen finden. Und das ist manchmal schwierig. Ist gut, aber manchmal denkt man auch, hätte ich es vielleicht doch anders machen können.
Du nicht? Jetzt, was willst du ändern? Welche Erkenntnis hast du denn in dem Moment? Du entscheidest in dem Moment und das meine ich damit, steht zu dem. Hätte ich mich anders entschieden. Das ist so, wie, weißt du verliebst dich und das war der Falsche. So. Hättest du dich in dem Moment anders entschieden? Nein. Vielleicht haben wir da eine unterschiedliche, aber so würde ich jetzt mal rangehen. Es ist so. Ich kann es nicht ändern. Und deswegen muss ich damit nicht meinen Frieden finden, sondern einfach sagen, ja, das war diese Entscheidung. Und wenn mit der Erkenntnis von heute würde ich sie natürlich anders treffen. Aber diese Erkenntnis habe ich ja damals nicht gehabt. Also ist es halt Leben.
Und ich glaube, man muss sowas auch anerkennen, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt sich entschieden hat auf Basis dessen, wie es halt eben gewesen ist.
Genau.
Und nicht sich selbst dann hinterher nochmal kritisieren oder überhaupt irgendwie das, genau. Ich glaube, irgendwie das beurteilen ist,
das
in irgendeiner
Form. Das machen ganz
Form.
Viele und weil du dann, ja. Dann wirst du ja irre.
Ja, eine Großzügigkeit einem selbst gegenüber und seiner eigenen Lebensentscheidung. Ich spring nochmal. Neben deiner beruflichen Rolle bist du auch politisch aktiv. Da begegnen wir uns tatsächlich auch ab und an. Und warst sogar Bürgermeisterkandidatin. Was hat dich motiviert, diesen Schritt zu gehen?
Das, was ich ja vorhin gesagt habe, dass erstens mal war es ja Zeit für eine Frau für uns hier.
Ja.
Und das habe ich ja auch mal gesagt. Gehen Sie wählen und wenn Sie wählen, dann wählen Sie doch mal eine Frau. So. Auf der anderen Seite waren wir von, also alle drei Bürgermeisterkandidaten, fast ein Alter. Mhm. Und mit dem Wissen und mit dem, was ich alles getan habe, auch mit dem Bruch und so, denn natürlich, in dem Sinne muss ich dazu sagen, das war eben nicht nur der berufliche Bruch, sondern er war politisch motiviert auch. Ne? Da mit dem, was ich geleistet habe, eine Herausforderung zu finden, auch als Bürgermeisterin, das war für mich etwas, das nicht nur, dass ich es mir zutraue, sondern dass es etwas ist, was man bewerkstelligen kann mit all den Herausforderungen, die es gibt. Und deswegen habe ich mich zur Wahl gestellt, ja. Ich glaube, ich hatte auch gute Plakate.
Ja, wir hatten schon mal eine damals Kandidatin fürs Bürgermeisteramt in Oranienburg. Der haben wir ähnliche Fragen gestellt und ich glaube, die hat auch ähnlich geantwortet. Also so eine Grundmotivation, warum man sich das vorstellen kann mit den Erfahrungen, die sie bis dato hatte. Und eben auch zu sagen, es wird auch mal Zeit, andere Perspektive einzunehmen.
Ja.
Ich habe eine Frage zu Führung. Wie unterscheidet sich aus deiner Sicht Führung in der Politik von der Führung einer Organisation wie hier in diesem Haus? Siehst du da größere Unterschiede oder gibt es da doch viele Gemeinsamkeiten?
Also, wie mein Führungsstil ist, müsste man ja jetzt mal meine Mitarbeitenden fragen, ne?
Ja, das hätte ich als nächstes gefragt, ja, aber.
Ich glaube, also erstens, ich bin in allem, was ich sage, bin ich sehr transparent.
Ja.
Und wir haben auch ein Gemeinschaftsgefühl und verfolgen auch einen Teamgedanken. Und mir ist wirklich wichtig, die Menschen einzubeziehen. Aber es gibt sicherlich irgendwann den Punkt, wo jemand eine Entscheidung treffen muss.
Ja.
Und die treffe ich dann auch. Und ob die dann allen immer so, ob das jetzt für alle so Wohlfühlfaktor ist, das kann ich nicht sagen. Aber für mich sind das immer zwei Sachen. Das eine ist das Inhaltliche und das andere ist das Menschliche. Und das kriegen wir manchmal nicht auseinander dividiert. Aber so muss das sein. Wir müssen auch in der Politik inhaltlich wundervoll diskutieren, aber anschließend und guten Tag und auf Wiedersehen und uns menschlich schätzen. Das ist mir wichtig. Und aber das, was ich immer wieder merke, was ich auch wirklich mache, das ist, die Leute einzubinden und das zu erklären, was ich tue. Und wie gesagt, ich brauche kein eigenes Büro, ich sitze mit anderen zusammen, das ist mir alles, das sind alles wichtige Sachen. Das repräsentiert ja auch wiederum unser Haus, ne? Und das ist für viele etwas, was sie gar nicht kennen. Also.
Und das heißt, dein Stil würdest du beschreiben, klar, kommunikativ, wie würdest du es nennen?
Also klar, definitiv, sehr auf den Punkt. Kommunikativ auch, da würden wahrscheinlich andere sagen, könntest du wahrscheinlich noch mehr machen. Aber ich würde schon sagen, dass ich alle mit einbeziehe. Und wenn ich jetzt sagen würde, ich bin der gute Zuhörer und so, ich höre zu. Ob ich der beste Zuhörer bin, würde ich bezweifeln, weil ich auch da schon sehr differenziere.
Wie sorgt ihr für eine gute Atmosphäre im Haus? Also ich meine, du hast es gerade schon gesagt, man setzt natürlich selber den Ton, man hört zu, es gibt vermutlich Teamsitzungen, anderes. Ja. Also gibt es Rezepte, die helfen, das hinzukriegen?
Naja, also ich muss mal ehrlich sagen, es macht auch Spaß, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die den gleichen Anspruch haben oder die, wenn wir das gleiche Ziel verfolgen.
Ja, natürlich.
Und das ist es.
Und es schafft Motivation,
genau.
Natürlich.
Und wenn wir sagen, das machen wir jetzt und dann ist es vollkommen egal, ob es 5 Minuten länger oder anders oder eine Zeit, das mag ich. Ja? Morgen haben wir zum Beispiel mit beiden Firmen, weil wir sind ja auch gerade in so einer Synergie zusammen, dass wir morgen Teamtag haben. Ganz wichtig. Und was machen wir zusammen? Wir kochen zusammen. Also wir verbinden auch zwei
Sachen. Gibt es ein Kochstudio hier?
Nein.
Nein. Das
Nein,
noch mein persönlicher Tipp.
Ja. Ja, das hätten wir auch gerne Zukunft. Gehabt. War in der ersten Form auch drin. Dafür haben wir jetzt einen Makerspace. Hatte was mit Förderung zu tun. Genau, also sowas zum Beispiel. Es macht schon Spaß mit den, also wie gesagt, wenn man an einem Strang zieht oder auch diese Philosophie, wenn du anfängst, was zusammen zu erarbeiten und du siehst, es läuft, das motiviert. Und das finde ich sehr schön. Das, glaube ich, gelingt uns ganz gut.
Gab es denn auf deinem Weg eine Frau, die dich ganz besonders inspiriert oder geprägt hat, als Vorbild oder als Mentorin?
Also ich würde mal sagen, als Mentorin, ich hatte keine. Ich bin Mentorin und mache das auch sehr gerne und das finde ich für mich auch als meine Verpflichtung, auch in Zukunft gerichtet, genau, sowohl beruflich als auch politisch. Frauen, die ich besonders fand, das ist so ein bisschen Frauen aus dem Bauhaus, aus der Epoche, dann auch Frauen aus unserer Gegenwart, die sowohl politisch als auch wirtschaftlich, also ich kann da jetzt nicht jeden Einzelnen nennen, das glaube ich, das würde nicht so gut sein, aber das ist doch etwas, wo ich sage, das finde ich schon bewundernswert, wie die auch zum Beispiel jetzt immer mal Frau Süssmuth, die ist ja nun jetzt erst vor kurzem verstorben, aber die hat auch für uns alle viel erreicht. Und das ist schon etwas, wo ich sage, vielen Dank dafür, dass Frauen sich auch trauen, was zu machen. Und auch wirtschaftlich gibt es Frauen, die bewundere ich auch, ob das Vorstandsvorsitzende sind oder auch Redakteurinnen oder andere, wo ich immer denke, ja, danke, wenn du mal wieder ein gutes Buch liest oder einen Artikel liest und die motivieren dich dann wieder dazu, um weiterzumachen. Ja, da gibt es einen ganz großen Blumenstrauß von Frauen, die einen begleitet haben, aber nicht eine einzelne Person, wo ich sage, so möchte ich werden, das ist so nicht.
Aber du bist es jetzt für andere. In welchem Rahmen machst du dieses Mentoren?
Naja, also das Mentorenprogramm war ja von vor 3 Jahren, glaube ich, wo wir das in Oranienburg aufgesetzt haben. Und da hatte ich dann, glaube ich, 3 Mentee. Und auch im Nachgang werde ich immer noch angefragt, wo ich bestimmte Sachen mal erklären kann oder soll oder wie auch immer. Aber trotzdem ist es für mich wichtig, Frauen zu unterstützen. Deswegen gehe ich darüber hin und werde auch nicht müde, darüber zu berichten. Weil wer sich politisch engagiert, der weiß halt, dass es echt wichtig ist, alle Perspektiven drinne zu haben.
Ja,
stimmt. Und genau. Und wir reden ja immer von alten, grauen Männern mit weißen Schläfen. Und ich sag jetzt mal, ich habe jetzt auch schon graue Haare und bin schon sehr lange dabei. Ich bin wirklich sehr lange dabei und würde mal sagen, wir müssen uns da eben auch noch ein bisschen anders aufstellen als Frauen. Und es ist jetzt egal, in welcher Partei. Ich glaube, da sind alle irgendwie sehr angefasst, bestimmte Sachen zu machen.
Deswegen begegnen wir uns ja interessanterweise auch immer bei den Veranstaltungen, genau aus den gleichen Gründen.
Vielleicht nehmen wir beide jeweils was anderes mit aus den Veranstaltungen.
Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Aber also interessanterweise begegnen wir uns tatsächlich oft bei diesen Veranstaltungen, wo es darum geht, darzustellen, wie Kommunalpolitik für Frauen so gestaltet werden kann, dass es handelbar ist und ein Selbstbewusstsein in diesem Setting zu entwickeln. Und ich glaube tatsächlich, das geht eher mit Frauen, wo man sieht, wie die das machen oder mit welcher Art von Kommunikation sie das machen. Das erlebe ich tatsächlich auch wieder immer wieder im Kreistag und finde das sehr beeindruckend.
Aber weißt du, was uns fehlt? Uns fehlt manchmal ein bisschen Leichtigkeit. Das muss ich ehrlich sagen. Und ich glaube, da müssen wir, das müssen wir irgendwie noch ein bisschen mehr. Ich glaube, vielleicht ist das auch jetzt schon, weil man so alt ist, dass man darüber nachdenken kann. Aber ich glaube, das ist wirklich etwas. Weißt du, mal Lachen und Leichtigkeit, auch dieses. Gerade in unserer kommunalen Verantwortung politischer Natur. Wir sagen ja, wir sind ehrenamtlich. Ja, sitzen wir, das ist unser Hobby, Freunde. Wir gehen dahin. Doch nicht, weil irgendjemand uns das aufoktroyiert hat, sondern wir haben uns dazu entschlossen. Und warum machen wir das? Weil erstens, irgendjemand muss sich bereit erklären. Und wir haben das jetzt gerade mal gemacht. Weil meine Töchter zum Beispiel auch mal: Mama, warum machst du das immer? Ich sage ja, weil ich glaube, es muss jemand tun. Und jetzt bin ich gerade da und ich mache das jetzt. Und es ist immer schon so lange. Und es ist halt mein Hobby. Dafür gehe ich weniger schwimmen und dafür gehe ich auch nicht joggen oder Fahrrad fahren. Das machen andere gut. Und das ist jetzt halt dann.
Aber es schadet nicht, wenn es ein bisschen Spaß macht.
Genau. Und das glaube ich wirklich. Das ist, wir müssen einfach da mehr Leichtigkeit auch reinbringen. Bei aller Schwere manchmal auch, brauchen wir auch Leichtigkeit, ja. Wünschte ich mir.
Ich behalte das mal im Hinterkopf für die nächsten Sitzungen. Inklusive innerer Einstellung und Gesichtsausdruck. Weil im Gegensatz, ich bin dann immer sehr ernst und konzentriert.
Na gut, ich glaube, ich gucke da oben auch nicht gerade immer sehr freundlich. Aber das ist, genau.
Aber jetzt wissen wir das ja um uns beide und haben dann tatsächlich diesen kleinen, genau, Spin. Wie schaffst du es denn persönlich? Nein, jetzt hast du genau das gesagt, das ist dein Hobby, Politik. Wie schaffst du es denn, einen Ausgleich zu all dieser Verantwortung von Beruf plus Politik hinzubekommen? Wie schaltest du denn ab von all dem Kram?
Also ich glaube schon, dass ich einen ziemlich langen Arbeitstag habe. Und das ist auch etwas, wo ich dran arbeiten muss. Das muss ich ehrlich sagen. Ich muss da auch mich nochmal so ein bisschen neu ordnen, was das anbelangt. Das nimmt man sich immer vor, gerade so, wenn Silvester ist oder wenn Geburtstage sind. Und dann hält das 5 Minuten und dann ist es auch schon vorbei. Ausgleiche, ich natürlich, so wie viele andere auch, lesen bestimmt. Also ich mache keinen Sport. Ja, außer jeden Morgen ein bisschen Yoga, das mache ich schon. Also das ist dann schon mein Ausgleich. Da würde ich gerne mir mehr vornehmen wollen. Und ansonsten habe ich meine Familie. Ich habe sogar Enkelkinder, das ist auch was Tolles. Die sehe ich natürlich nicht, weil die woanders wohnen. Aber das sind schon so die Momente. Und ich genieße das einfach auch am Wochenende, bestimmte Sachen mal nicht zu machen. Ich gehe sehr gerne weg ins Kino, Theater, Kultur. Das sind alles so Sachen, die entspannen mich sehr. Das mache ich sehr gerne.
Und die Schlussfrage im Hinblick auf die Zeit. Wenn du auf deinem Weg zurückblickst, was würdest du der jüngeren Version von dir selbst gern sagen?
Wenn man sich das überlegt, dann fängt ja alles mit Erziehung an. Und ich glaube, was ich heute als wirklich super empfinde, ist, dass wir großzügiger sind, dass wir offener sind, dass wir toleranter sind. Das wünschte ich mir rückblickend, dass meine Jugend so geprägt worden wäre. Und dann mit diesen Erkenntnissen heraus stehen mir heutzutage so viele Möglichkeiten zur Verfügung, die ich, so wie ich sozialisiert wurde, die mir da nicht zur Verfügung standen. Das ist etwas, wo ich sagen würde, unter den Bedingungen, die wir jetzt haben, würde ich gerne nochmal anfangen. Und das würde ich ihr dann auch mitgeben, dass es immer darauf ankommt, nutze diese Möglichkeiten. Wir haben momentan so viele Möglichkeiten wie noch nie zuvor in unserem Leben. Wir haben so viel Wissen, wir haben so viele Möglichkeiten, an Wissen ranzukommen und steht im Prinzip die Welt offen. Nutzt das. Das würde ich machen.
Vielen Dank, Birgit Thorne-Wendland, für dieses wirklich, wirklich schöne Gespräch.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank. Wir verabschieden uns. Wir freuen uns, dass ihr dabei wart bei der heutigen Folge von Tacheles und Törtchen. Wir laden demnächst wieder ein und einen schönen Tag. Tschüss.